Meine sehr verehrten Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern, wir sind gewohnt, unser Zeitalter als pluralistisch zu bezeichnen. Damit meinen wir, dass jeder von uns in seinem Bekanntenkreis die verschiedensten Überzeugungen und, wenn man so will, Glaubensinhalte antrifft, die einander zwar ausschließen, aber doch im Wettstreit miteinander in ein und derselben Gesellschaft vorkommen. Pluralismus bedeutet eine Vielfalt von Meinungen und Überzeugungen, und man ist daran gewöhnt, sie wechselseitig, wie man sagt, zu tolerieren. Und Toleranz bedeutet dabei in der Regel, dass keine dieser vorhandenen Überzeugungen sich selbst als absolut bezeichnen darf. Manche verstehen das auch so, dass der Glaube des Einzelnen eben Privatsache ist. Man redet nicht gerne mit anderen darüber, was man beiderseits glaubt, damit man sich gegenseitig in diesem Sinne von Toleranz nicht stört und unangenehme Fragen aufwirft. Auch weltweit ist es üblich geworden, dass die verschiedenen Religionen, die es da gibt, so verstanden werden, jedenfalls von manchen, dass es verschiedene Bemühungen um ein und dieselbe Wahrheit seien und man daher nicht anders könne, als sie alle als gleichwertig, als gleichrangig, als inhaltlich gleichbedeutend zu bezeichnen, so wie es zum Beispiel Mahatma Gandhi schon in dem Titel seines berühmt gewordenen Buches »All Religions Are True« »Alle Religionen sind wahr« getan hat. Natürlich entsteht dabei die Frage, besonders für denjenigen, der nun im Einfluss des christlichen Evangeliums steht, ob das mit der Wahrheit vereinbar ist oder ob es nicht bei einer solchen Art von Toleranz sozusagen ein Verzicht auf die Frage nach der Wahrheit sein würde, wollte man letztlich auf allgemeingültige Aussagen eben verzichten und sie nur noch dem Ermessen des Einzelnen anheimgeben. Was den Begriff der Toleranz anbetrifft, so ist bei uns gerade in Deutschland, in dem Zeitalter des Humanismus, wie wir ihn aus dem Deutschunterricht kennen, im Zeitalter der klassischen Dichtung, dieser Gedanke besonders entdeckt und mit Recht betont worden. Ganz besonders etwa in den Werken von Gottfried Ephraim Lessing findet sich der Hinweis auf die Religion der allgemeinen Duldsamkeit. Manche werden das Drama Nathan der Weise kennen oder darüber auch Schulaufsätze geschrieben haben, worin doch zum Ausdruck gebracht wird, wie da die drei großen Religionen, Islam, Judentum und Christentum, in friedlichem Wettstreit miteinander vereint sind oder mindestens in der Person Nathans des Weisen zum Ausdruck kommt, dass man oberhalb der Ebene stehen kann, wo es noch dogmatisch, lehrmäßig inhaltliche Unterschiede gibt. Lessing rief die Menschheit auf zu einer allgemeinen Toleranz im Sinne von gelten lassen, von Verzicht auf Dogmen, von allgemeiner Duldung der Bemühungen des Einzelnen auf seine Art Gott zu erreichen. Und der Sinn von Wahrheit wurde in dem Zusammenhang so verstanden, dass er ins Sittliche verlagert wurde, also Wahrheit im Sinne von Wahrhaftigkeit. Als wahrhaftig ist ein Mensch anzuerkennen, wenn er sich ehrlich, strebsam bemüht, so wie der deutsche Humanismus es dem Einzelnen empfohlen hat. Und wenn man das heute zur Kenntnis nimmt und dann an die letzten 150 oder mehr Jahre zurückdenkt, die seit jener Epoche vergangen sind, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Appell an Toleranz leider in unserer Geschichte nicht genügend beachtet worden ist. Die Grausamkeiten gerade des 20. Jahrhunderts, die Konzentrationslager, die Bombenkriege, Giftgas und was es alles gibt an heutiger politischer Kriminalität. All das wäre unterblieben, hätte sich der Gedanke der allgemeinen Toleranz durchgesetzt. Die Geschichte wäre anders verlaufen, hätte man in der Vergangenheit ein solches Ideal gekannt und praktiziert. Es hätte keine Religionskriege gegeben, keine Hexenverbrennungen, keine Inquisitionen, keine Kreuzzüge, keinen Antisemitismus und wie gesagt, keine Konzentrationslager, keine Unterdrückung religiöser oder politischer Minderheiten, wie sie heute leider noch an vielen Stellen der Erde üblich ist. Und weil das so ist, drängt sich, wie gesagt, die Frage auf, ob denn der Humanismus mit dieser Auffassung der allgemeinen Toleranz nicht recht hat oder etwas pointierter gefragt, ob der Humanismus etwa im Sinne von Lessing, und man kann genauso gut sagen von Goethe, Schiller, Heinrich von Kleist oder wie die Klassiker alle hießen, vereinbar ist mit dem, was der christliche, der biblische Glaube in seinem Evangelium auch betont und bezeugt. Die Frage ist deswegen brennend, weil ja viele von uns sich zu beidem bekennen, sich einerseits als Christen und andererseits im Sinne des humanistischen Toleranzbegriffs eben als aufgeklärte, tolerante Bürger verstehen. Um diese Frage zu beantworten, tut man gut daran, die Grundüberzeugungen sich ins Gedächtnis zurückzurufen, auf denen der Humanismus beruhte. Man findet sie bei Goethe, bei Schiller, auch bei Lessing selbst, und an vielen anderen Stellen, gerade im Hinblick auf das Menschenbild, das dort manchmal mit sehr beredten, dichterisch unübertrefflichen Worten entfaltet wird. Dazu gehört mindestens dreierlei. Einmal die Überzeugung, der Mensch ist seinem Wesen nach gut. Der Glaube an das Gute im Menschen ist zweifellos die Kernüberzeugung des allgemeinen Toleranzglaubens, die Kernüberzeugung des Humanismus auch. Der Mensch wird so verstanden, dass er vielleicht einzelne Charakterfehler hat. Sie lassen sich aber, wie man meint, durch Erziehung verbessern und beheben. Die Gesellschaft leidet vielleicht darunter, dass es in ihr einzelne Kriminelle oder anders wie Abartige gibt, aber aufs Ganze gesehen ist der gute Kern im Menschen vorhanden und es kommt ja nur darauf an, ihn durch Erziehung so zu entfalten, dass er schließlich das Leben der Gesellschaft verbessernd, veredelnd bestimmt und zu einer höheren Entwicklung des Menschengeschlechtes führt, wie sie Lessing vorschwebte. Der Appell an das Edle im Menschen wird ja oft auch mit Christentum in Verbindung gebracht. Wenn es bei Goethe heißt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, dann verstehen manche das so, als ob es eine christliche Überzeugung wäre. Und es gibt sogar den Begriff des sogenannten guten Christen, worunter manche verstehen, ein guter Christ ist einer, der sich eben bemüht, strebsam zu sein und das Gute zu verwirklichen. Die zweite Grundüberzeugung des Humanismus ist die, dass das Gute durch die Vernunft erkennbar sei. Lessing schrieb eine berühmt gewordene, wenn auch erst nach seinem Tode veröffentlichte Abhandlung mit dem Titel »Ein Christentum der Vernunft«. Darin brachte er zum Ausdruck, dass die menschliche Vernunft allein imstande ist, dem Menschen den Weg zu erhellen, den er durch das Leben zu beschreiten hat. Nicht der Glaube an einen überirdischen Gott und an andere religiöse Wahrheiten sei erforderlich, sondern die Einsicht des Menschen aufgrund seiner entwickelten Vernunft in das, was moralisch notwendig und sinnvoll ist. Die Einsicht in das Wesen des Menschen soll nach humanistischer Auffassung dazu führen, dass der Einzelne dann tugendhaft wird, dass er, so wie Immanuel Kant es darstellte, einen moralischen Imperativ erkennt und auch befolgt, also dass er durch die Vernunft dahin gebracht wird, einzusehen, in welche Richtung, auf welche Ziele hin sich für den Einzelnen und für die Gesamtheit der Menschen ihr Handeln bewegen soll. Das Gute ist angeblich lehrbar. Und daher legten die Humanisten den größtmöglichen Wert auf die Bildung des einzelnen Menschen. Man stellte sich die Weiterentwicklung so vor, dass der Grad des schulischen Wissens immer mehr sich steigern würde, dass man eine immer bessere Bildung immer mehr Menschen vermitteln wollte, und dann meinte man, wird infolge solcher Persönlichkeitsbildung, die über das reine Sachwissen natürlich hinausgehen sollte, der Einzelne ein reiferer, mündigerer, eben erwachsenerer Mensch sein, und er wird, wenn die in ihm vorhandenen intellektuellen Anlagen auf diese Weise entwickelt sind, auch das Gute in seinem Handeln praktizieren, was er zuvor sozusagen theoretisch erlernt und erfasst hat. Die dritte Grundüberzeugung des Humanismus hat es mit Gott zu tun. Der Weg zu Gott, so meinte man, ist das Streben nach sittlicher und geistiger Vollkommenheit. Die Humanisten geben zu, dass der Mensch nicht ganz vollkommen ist, so wie er sich vorfindet. Sie geben auch zu, dass der Mensch schuldig wird im Laufe seines Lebens, weil er nicht immer so handelt, wie er eigentlich wollte oder müsste. Die Humanisten verwenden auch den Begriff Gott, wenn auch in einem ganz bestimmten Sinne nur. Bei Immanuel Kant ist Gott bekanntlich ein oberster Begriff dessen, was er praktische Vernunft nennt. Wir würden das heute philosophisch als Ethik, als die Lehre vom menschlichen Handeln bezeichnen. Und zwar war das so gemeint, dass man zwar gedanklich es einsehen kann, welche Handlungsweise im menschlichen Leben richtig und in dem Sinne gut ist. Dass man aber, um das Ganze in einem System geordnet, logisch einwandfrei unterbringen zu können, eine Art Oberbegriff braucht, von dem alles Weitere dann hergeleitet wird. Diesen Oberbegriff nannte Kant Gott. Und so ist im humanistischen Sprachgebrauch das Wort Gott durchaus anzutreffen. Bei Goethes Faust ist nachzulesen, wie er am Ende des zweiten Teils zu Gott in den Himmel kommt. Und zwar nicht aufgrund einer Erlösung im biblischen Sinne des Wortes, wohl aber, weil er in seinem dunklen Drange sich des rechten Weges immer wohl bewusst war, weil es also ein Mensch war, der sich zwar geirrt hat und der gescheitert war durch tragische Verstrickung in die Schuld, aber der Gott der Humanisten prämiert die Strebsamkeit des Menschen. Wenn ein Mensch, obwohl er schuldig war, immerhin sich Mühe gegeben hat, das Gute zu tun und, soweit das vielleicht möglich war, seine eigene Schuld wieder rückgängig zu machen versucht hat, dann ist nach humanistischer Auffassung diese Strebsamkeit das Angeld seiner späteren Erlösung. Dadurch also kommt man nach humanistischer Auffassung sozusagen in den Himmel. Wir kennen alle die verschiedenen Redensarten in unserer Umgangssprache, die aus dieser Vorstellung her gespeist sind. Und wenn es heißt, tue Recht und scheue niemand, dann steckt dahinter die Auffassung, der Mensch kann das, und wenn er sich Mühe gibt, das Gute zu tun und strebsam zu sein, dann erreicht er damit das eigentliche Ziel. Wenn man Leute fragt, ob sie Christen sind, und dann vielleicht nach der ersten verblüffenden Antwort etwas weiter nachbohrt, was der Betreffende unter einem Christen versteht. Und wenn man sich dann vielleicht schon darauf geeinigt hat, die äußere, bloß formale Zugehörigkeit zur christlichen Kirche oder Gemeinde ist nicht gemeint, dann kommt oft als nächstes die Antwort: Ich bin zwar noch kein vollkommener Christ, aber ich gebe mir doch Mühe. Ich bin doch ein mindestens ebenso guter Christ wie der und der. Wenn man dann zurückfragt, wie das denn gemeint wäre, die Unterscheidung zwischen guten und etwas weniger guten Christen, dann stellt sich heraus, der Betreffende meint, ich bin doch gerichtlich nicht vorbestraft und der andere wohl. Ich bin doch bürgerlich angesehener als der andere, der in seinem Leben gestrandet ist. Und diese Art von bürgerlicher Moral wird dann verwechselt mit dem Wesen des Christseins. Das hat sich gerade in der norddeutschen, in der preußischen Tradition, in der Vergangenheit sehr oft so ganz eng miteinander verquickt. Die humanistische Auffassung von dem Streben nach Gott, dass der Mensch eben durch eigene Anstrengungen auf sittlichem und auch auf geistigem Gebiet bewerkstelligt, und der Vorstellung, dass solche Strebsamkeit im Grunde das Gleiche sei wie christlicher Glaube. Daher wird auch heute vielen das Recht bestritten, sich als Christen zu bekennen, denn so meinen andere Leute aufgrund dieses Missverständnisses, wenn einer sich schon als Christ bezeichnet, so behauptet er angeblich damit, er sei besser als andere, und das ist doch unbescheiden und anmaßend. Wie gesagt, nach humanistischer Auffassung wird der Einzelne auf dem Wege zu Gott dadurch vorankommen, dass er sich immer wieder sozusagen am Haarschopf aus dem Sumpf zieht und weiterhin trotz aller Rückschläge und Misserfolge strebsam bemüht. Die Gnade Gottes, wie bei Goethes Faust, kommt dadurch zustande, dass Gott am Ende diesen schuldigen Menschen aufnimmt, obwohl er im Leben versagt hatte, weil eben die Strebsamkeit als eigentlicher Inhalt des Glaubens angesehen wird. Und wir könnten den Humanismus auch in anderer Beziehung charakterisieren und uns weiter darüber unterhalten, was alles zu den wesentlichen Aussagen der allgemeinen humanistischen Toleranzauffassung gehört. Wesentlicher ist für unser Thema, uns zu fragen, ob die Bibel, ob der christliche Glaube zu diesen genannten Positionen etwas anderes zu sagen hat. Und zwar stellt sich heraus, in all den drei genannten Grundauffassungen, dass die Bibel jedes Mal das genaue Gegenteil bezeugt. Um zum ersten zurückzukommen, nach biblisch-christlicher Auffassung ist der Mensch im Kern böse. Das Böse ist nach biblischer Auffassung nicht eine Panne im Leben des Einzelnen. Die Übertretung, versehentliche Übertretung vielleicht von ein paar Polizeivorschriften. Das Böse ist nicht ein bloßer Charakterfehler, den man durch entsprechende Erziehung beseitigen könnte. Ganz fremd ist der Bibel diese absurde Auffassung, dass das Böse nicht im einzelnen Menschen, sondern nur in den Verhältnissen der Gesellschaft seinen Sitz hätte und sich sogar dadurch alleine schon beseitigen ließe, dass man nur die Struktur der Gesellschaft verändert. Nach biblischer Auffassung ist das Böse im einzelnen Menschen verankert, und zwar an der zentralsten, tiefsten Stelle seiner Persönlichkeit und wirksam von allerfrühester Jugend an. Wie es die Psychologen ja auch beobachten und manchmal rätselvoll vor dieser Tatsache stehen. Man muss allerdings, wenn man das so feststellt anhand der Bibel, hinzufügen, dass der Begriff des Bösen, so wie der biblische Schuldbegriff ihn sieht, sehr viel tiefer geht. Denn Böses ist letztlich ja nicht nur eine Frage der Moral oder Unmoral. sondern die biblische Auffassung von der Schuld, genauer gesagt von der Sünde, erstreckt sich auf die Ganzheit des Menschen. Und gerade der erwachsene Mensch weiß, dass Schuld in seinem Leben eben alles ist, was ihn von Gott trennt. Nicht nur einzelne Entgleisungen unserer Vergangenheit, die wir vielleicht bedauern und die uns manchmal in bösen Träumen wieder hochkommen, wenn sie in der Zwischenzeit noch nicht vergeben sein sollten. Schuld besteht nicht nur darin, dass man von der Gesellschaft bestimmte Maßstäbe angezüchtet bekommt und dann vielleicht diese Maßstäbe im Einzelfall übertreten hat. Es bleibt immer. Auch wenn einer versucht, sich auf dieser Ebene von Schuld zu befreien. Es bleibt immer die Resterkenntnis, dass dahinter ein Fehlverhalten steckt, das mit unserem Menschsein als Ganzem zusammenhängt. Schuld ist in unserem Leben alles, was uns von Gott trennt. Und dazu gehören nicht nur einzelne Handlungen, sondern auch Denkweisen, Bewusstseinsinhalte, vor allem ein Selbstverständnis des Menschen, wie es ja häufig der Fall ist, bei dem einer vielleicht jahrzehntelang gelebt hat und an die Stelle Gottes in seinem Leben das eigene Ich hat treten lassen. Dass der Mensch selbst sein will wie Gott. Heute würde man sagen, dass er autonom sein möchte. Also in einer scheinbaren, selbstgemachten Freiheit sein eigener Herr sein will. Das ist eine Ausdrucksform der Schuld, der Sünde vor Gott und andere Verhaltensweisen oder Denkweisen, von denen wir täglich so unangenehm berührt sind, wenn Menschen sich wechselseitig umbringen und schädigen. Solche Verhaltensweisen sind Folgeerscheinungen der Schuld vor Gott, lassen sich aber nicht voll mit dieser Schuld alleine gleichsetzen. Wenn man verstehen will, was im biblischen Sinn das Böse ist, so muss man natürlich an die Maßstäbe denken, die Maßstäbe Gottes, die für Gut und Böse gelten. Gott ist ein heiliger Gott und nicht ein Gott dieser oder jener Religion, der so eine Art überhöhter Weihnachtsmann ist, einer, der nicht viel tun kann und zu allem Ja und Amen sagt, ab und zu einmal mit der Rute droht, aber im Übrigen nicht in das Leben der Menschen eingreift. Gott ist ein heiliger Gott. Und Menschen, die jemals in der Nähe Gottes gewesen sind, haben gespürt, dass ein von Schuld beladener Mensch dort sozusagen die Schuhe ausziehen muss, dass er vor Scham in den Boden versinkt, wenn er Gott gegenübersteht und dass es da keine Selbstentschuldigungen gibt, und keine Lobhudeleien der eigenen Strebsamkeit im humanistischen Sinn. Die Maßstäbe Gottes gehen nicht auf in ein paar Geboten, du sollst nicht stehlen und dergleichen. So als ob man, wenn man das in der Tat unterlässt, dadurch den Zugang zu Gott durch eigene moralische Leistung sich verdienen könnte. Wir wissen ja gerade aus dem Neuen Testament, gerade aus der Bergpredigt, von der heute schon die Rede war, dass Gott den ganzen Menschen umfasst mit dem Anspruch des Jesus Christus, Herr zu sein. Und dass die Denkweise, die Gesinnung, die Verhaltensweise mindestens so wichtig ist vor Gott, wie die vollendete, fotografisch feststellbare Handlung im Einzelfall. Die Maßstäbe Gottes aufgrund seiner Heiligkeit sind derart, dass kein einzelner Mensch sie durch eigene Leistung erfüllen könnte. Jesus Christus war bekanntlich ein scharfer Kritiker der religiösen Elite seiner Zeit, also jener Leute, jener Pharisäer und Schriftgelehrten, die irrtümlicherweise dachten, sie könnten durch selbstgemachte Frömmigkeit aufgrund eigener religiöser und sittlich-moralischer Leistungen sich den Zugang zu Gott verdienen. Jesus betonte bekanntlich, dass er gekommen war, um den Menschen zu helfen, die wussten, dass das nicht geht und von ihrer eigenen Krankheit Gott gegenüber schon überzeugt waren, sodass sie ärztliche Hilfe in dieser Hinsicht anzunehmen bereit waren. Jesus kam zu den Gestrandeten, den gescheiterten Existenzen, also all denen von uns, die wir wissen, dass wir ohne Gott mit unserem Leben nicht zurechtkommen würden. Die Bibel sagt, dass der Mensch böse ist. Und das heißt, wenn wir es auf die eigene Lebenssituation anwenden, in dem Alter, als wir angefangen haben, über uns selbst nachzudenken, mit 12 oder 14 oder 18 Jahren, haben wir uns bereits vorgefunden, in einer Lage, da wir durch eigene Schuld von Gott getrennt waren. Man mag vorübergehend den Versuch unternehmen, die eigene Schuld abzuwälzen. Schuld ist dann mein Vater oder die Gesellschaft oder die Kirche oder die Schule oder die Polizei, irgendwelche anderen Instanzen. Und ich versuche auf diese Weise eine Zeit lang, mich vor der Erkenntnis zu drücken, dass ich selbst verantwortlich bin. In Wirklichkeit helfen solche Versuche, die eigene Schuld aus mir hinaus zu projizieren, nur vorübergehend. Eines Tages sehen wir ein, dass die Bibel auch in diesem Punkt recht hat, wenn sie von der Eigenverantwortlichkeit des Menschen spricht, von der unverwechselbaren Eigenpersönlichkeit des Menschen, davon, dass jeder von uns in einem einzigen Exemplar nur geschaffen worden ist und als Einzelner Gott gegenüber verantwortlich ist, also Antwort geben soll und darf auf den Anruf Gottes, der immer mit dem eigenen Namen geschieht, also ganz persönlich gemeint ist. Gute Vorsätze reichen eben nicht aus. Das humanistische Menschenbild ist in diesem Punkt ganz naiv. Wenn man dort ehrlichen Herzens meinen sollte, dass das Böse im Menschen durch gute Vorsätze und erzieherische Einflüsse behebbar sei. Es hat in der Geschichte der Menschheit diese Tendenz zweifellos gegeben. Die Bibel beschreibt das etwa im Zusammenhang mit jenem Turmbau in Babel, als die Menschen versuchten, durch eigene Leistungen immer höher und immer höher zu kommen und sich Gott so weit anzunähern, dass sie schließlich doch wohl mit ihren eigenen Werkzeugen den Eingang zu ihm sich erreichbar, verfügbar machen wollten. Die Menschheit ist immer gescheitert. Kollektiv, in ihrer Gesamtheit, ebenso wie individuell in unserem Einzelleben. Wenn sie aufgrund eines Missverständnisses das Böse im Menschen verniedlicht hat und so tat, als wäre es eine Bagatelle, eine Kleinigkeit, die man eben durch eigene Anstrengungen beheben könnte. Aber auch zu dem Zweiten. Bloße Vernunfterkenntnis, so sagt die Bibel, führt nicht zum Guten. Einsicht ist etwas sehr Wertvolles und es mag niemand das Gesagte so missverstehen, als sollte Einfältigkeit und Dummheit die Voraussetzung für christlichen Glauben sein. Aber eins müssen wir doch zugeben, und vielleicht auch gerade diejenigen unter uns, die das Denken mit Recht hoch einschätzen im eigenen Leben und in der Geistesgeschichte der Menschheit. Eins müssen wir doch zugeben, wenn wir selbstkritisch und ehrlich sind. Gedankliche Erkenntnisse haben unter Umständen ihren Stellenwert. Die Übertragung indessen einer gedanklich gewonnenen Einsicht in das Verhalten, in das Handeln, diese Übertragung erfordert eine Energie, die der Mensch von sich aus nicht hat. Wie ist es denn mit den Kettenrauchern, mit den Drogenabhängigen, mit denjenigen, die der Sexualität verfallen sind in einem Maße, das sie selbst anekelt? Liegt es an mangelnder gedanklicher Einsicht? Haben solche Menschen zu wenig Bildung, zu wenig Verstand und wissen sie daher nicht, dass ihr Verhalten falsch ist? Oder ist es vielmehr so, dass auch die beste Einsicht auf diesem Gebiet uns allein nicht die Kraft verleiht, unser Leben wirklich zu ändern? In meiner Göttinger Studentenzeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, habe ich erlebt, wie dort in einer der Buchhandlungen der Buchhändler sich darüber beklagte, dass da oft Bücher gestohlen wurden. Damals waren Bücher knapp und sehr begehrt. Und so kam es, dass Studenten der verschiedensten Fakultäten in unbewachten Augenblicken dort das eine oder andere Buch mitnahmen, ohne es an der Kasse zu bezahlen. Unter den entwendeten Büchern waren auch Strafgesetzbücher. Und mindestens in einem Fall wurde ein Täter auch erwischt. Und man stellte fest, es war ein juristischer Student, der hatte solch ein Buch gestohlen, obwohl er bereits wusste, wie der Paragraph gegen den Diebstahl lautet, der sich darin findet. Auch Bibeln wurden gestohlen aus dem gleichen Regal in der gleichen Buchhandlung. Und man hat auch in mindestens einem Fall festgestellt, dass der Täter ein Theologiestudent war. Wahrscheinlich wusste dieser Mann theoretisch auch schon, wie das Gebot gegen das Stehlen lautet. An theoretischer Einsicht hat es nicht gefehlt. Und wir haben es erlebt in den verschiedensten Entwicklungen der neueren Geschichte. Etwa unter den Funktionären des Hitlerstaates, wie unter heute führenden Kommunisten in gewissen Diktaturen, oder unter denen, die uns Not machen wegen einer abartigen politischen Kriminalität. Dass darunter oft wirklich hochgebildete Männer und Frauen sind. Menschen, denen man ein hohes Maß an Intelligenz und Vorbildung nicht absprechen kann. Wohl aber fehlt die Kraft, etwas als gut Erkanntes durchzusetzen. In manchen Fällen allerdings müssen wir sogar hinzufügen, dass die Vernunft auch bei hochentwickelter Form von Intelligenz und Bildung den Menschen vor groben Irrtümern auf diesem Gebiet in der Regel wohl nicht feit. Menschen haben die tiefsinnigsten Begründungen für ihre eigenen Mordtaten gefunden. Idealistische Begründungen, dass sie angeblich Menschen töten würden, um einer späteren Menschheit eine bessere Zukunft zu ermöglichen, und haben auf diese Weise die schlimmsten und abscheulichsten Gräuel begangen, mit einer sogar noch gedankenreichen theoretischen Verbrämung. Die Bibel hat darin recht, wenn sie immer betont, dass die Vernunft dem Menschen zwar als eine Gabe Gottes anvertraut ist, dass aber die Vernunft ganz bestimmt nicht der Kanal ist, durch den der Zugang zu Gott vollziehbar ist. Auch nicht die Praktizierung des Guten aufgrund einer bloßen Vernunfterkenntnis. Und wer etwas von moderner Psychologie weiß, der wird mir recht geben, dass man inzwischen auch die Veranlagung des Menschen genauer kennt als vielleicht zur Zeit Lessings. Und heute weiß, es wäre nicht nur vom biblisch-christlichen Standpunkt aus, sondern auch in psychologischer Hinsicht äußerst naiv zu meinen, der Mensch sei ein Vernunftwesen in dem Sinn, dass man ihn nur aufzuklären brauchte und solche Einsicht würde sich irgendwie in entsprechendes Verhalten umsetzen. Aber auch zum Dritten ist zu sagen, dass nach biblischer Auffassung Gott grundsätzlich jenseits der Reichweite menschlicher Vernunft ist. Nicht als ob der Glaube an Gott gegen die Vernunft wäre. Als ob wir, bevor wir Christen werden könnten, irgendwo gesicherte Vernunfterkenntnisse über Bord werfen müssten. Als ob man sogar womöglich gegen besseres Wissen glauben müsste. Philosophisch ausgedrückt heißt das, die Wirklichkeit Gottes transzendiert, sie überschreitet die menschliche Vernunft, ohne sie zu kontradieren, ohne ihr zu widersprechen. Um das zu verstehen, muss man sich klar machen, was denn Vernunfterkenntnis in ihrer heute gesicherten Form ist. Was ist wissenschaftliche Erkenntnis? Was versteht man darunter, dass irgendetwas bewiesen ist? Doch nicht, dass es mit der nötigen Lautstärke verbreitet und mit den nötigen Kommunikationsmitteln den Massen eingeimpft wird. Doch nicht, dass irgendeiner eine Ideologie mit allen möglichen utopischen Wunschvorstellungen unter dem missbrauchten Etikett einer Wissenschaftlichkeit verkauft und dann seine Anhänger behaupten, das sei doch durch die Vernunft bewiesen. Wenn Gott ein Gegenstand der Vernunft wäre, so würde er in jenen eingeengten Bereich des Seins hineingehören, in dem wissenschaftliche Beobachtungen, Messungen und logische Schlussfolgerungen möglich sind. Er würde dann, so wie Kant irrtümlicherweise meinte, eine Art philosophischer Begriff werden für Denksportaufgaben. Es würde sich nicht um den Gott handeln, an den wir Christen glauben, den Jesus Christus bezeugt hat, den, der historisch handelnd in Raum und Zeit eingegriffen hat und der sein Schicksal mit einzelnen Männern gehabt hat, mag es nun Abraham, mag es Moses, mögen es andere gewesen sein wie Paulus. Also ein Gott, der als handelndes Du dem Menschen gegenübersteht und der nicht vom Menschen durch Vernunftakrobatik hervorgebracht und genial ersonnen worden ist, sondern der umgekehrt Ausgangspunkt der Wirklichkeit ist, innerhalb derer er den Menschen erschaffen hat nach seinem Bild. Wenn man das weiß und vielleicht auch weiß, wo die Grenzen menschlicher, wissenschaftlich gesicherter Vernunfterkenntnis liegen. Wenn man weiß, dass bestimmte Fragestellungen schon ihrer sprachlich-grammatischen Form nach außerhalb des Zuständigkeitsbereiches unserer wissenschaftlichen Vernunft liegen, dann wird man auch verstehen, warum Gott, der uns geschaffen hat und der Ausgangspunkt aller Wirklichkeit ist, nicht mit den begrenzten Mitteln unserer kleinen, zerbrechlichen, menschlichen Vernunft erkennbar ist und sich nicht degradieren lässt zu einem Gegenstand, einem Objekt vielleicht im abendländisch-hellenistischen Sinn unseres sezierenden Denkens. Der Mensch kann daher von sich aus Gott nicht erkennen. Der Mensch kann Gott nicht erreichen durch eigene Leistungen. Weder, wie gesagt, Leistungen auf moralisch-sittlichem Gebiet, noch Leistungen auf religiös-kultischem Gebiet und schon gar nicht durch Leistungen auf gedanklich-intellektuellem Gebiet. Der Weg des Menschen zu Gott sieht nach christlicher Auffassung auch ganz anders aus. Nämlich nicht so, dass der Mensch sich durch eigenes Streben anstrengen müsste. Wenn das so wäre, wären vielleicht die moralischen Genies unter uns oder die ganz besonders religiös Veranlagten bevorzugt. Oder wenn das auf gedanklich-intellektuellem Wege ginge, dann wären vielleicht die Nobelpreisträger dabei privilegiert und dann hätten diese Männer einen Vorsprung auf dem Boden des Glaubens. Der Weg, durch den ein Mensch Gott erreicht, verläuft in umgekehrte Richtung. Nicht die Initiative und Leistung des Menschen, sozusagen die Entwicklung von unten nach oben, sondern umgekehrt die herablassende, sich selbst verleugnende Erlösungstat Gottes ermöglicht, dem Menschen Gott zu begreifen, Gott zu begegnen, Gott zu erfahren, und zwar in Jesus Christus. Gott gibt sich dem Menschen zu erkennen, er offenbart sich dem Menschen, da der Mensch von sich aus Gott sonst nicht erkennen könnte. Und sage keiner, er würde Gott erkennen, wenn er das Sternenzelt bewundert oder wenn er auf das moralische Gesetz im eigenen Gewissen lauscht. Behaupte keiner, die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft würden eine so geniale Struktur des Universums offenbaren, dass man dadurch zwangsläufig zum Glauben an Gott kommen müsste. Solche Einsichten sind manchmal sehr hilfreich. Und erfreulicherweise sind manchmal Männer und Frauen aufgrund solcher Erkenntnisse an den Punkt gekommen, wo sie dann das Evangelium von Jesus Christus ernst genommen haben. Eine unmittelbare Brücke von menschlichen Denkleistungen zu Gott hin gibt es nicht, und man weiß das vielleicht heute, 1975, bei vermehrten Einsichten erkenntniskritischer Art besser, als man es vor 100 oder 200 Jahren wusste, in einer Zeit, die ihren Mund oftmals noch allzu voll nahm, wenn von der Zukunft des wissenschaftlichen Denkens die Rede war. Gott ist durch die Vernunft nicht erkennbar, ist durch den Menschen auch auf anderem Wege nicht erreichbar, aber er offenbart sich dem Menschen so, dass jeder Mensch, ohne weitere Vorleistungen zu erbringen, Gott erfassen kann. Darin besteht das christliche Evangelium, dass Gott Mensch wurde, dass Gott in der Gestalt des Jesus Christus auf unsere Erde kam und dass darin diese Brücke zustande kam, die, wie gesagt, auf anderem Wege vom Menschen her zu Gott hin niemals hätte errichtet werden können. Jesus Christus kam ja nicht in erster Linie als Philosoph, als Dogmenlehrer, als Religionsstifter oder, wie es manche missverständlicherweise meinen, in der Absicht, eben ein Modellmensch zu sein, sittlich besonders hervorragend, also noch etwas höher als Albert Schweitzer und Mahatma Gandhi zusammengenommen. Das allein machte nicht die Mission des Jesus Christus aus, sondern der Auftrag Gottes, für die Schuld der Menschen, für das Böse in unserem Leben, wovon wir sprachen, zu sterben, aufzuerstehen und dem Bösen die Macht zu brechen, sodass der einzelne Mensch davon, von seiner persönlichen Schuld, erlöst werden kann. Dass das möglich ist, lässt sich eben nicht theoretisch durch spekulative Bemühungen unserer Gedankenakrobatik beweisen. Man kann auch viele andere Dinge nicht theoretisch beweisen. Ich könnte auch theoretisch nicht beweisen, dass meine Frau mich lieb hat. Wohl aber lassen sich solche Wahrheiten praktisch erfahren. Daher ist der Weg des Menschen zu Gott nicht der gedanklicher Steigerung. Es lässt sich auch der Glaube nicht als etwas Erlernbares missverstehen, sodass man ihn in korrektem Wortlaut dogmatisch richtig auswendig lernen und dann im Sprechchor mit aufsagen könnte. Auch das, so richtig und wertvoll es sein mag, würde keinen von uns mit Gott in Verbindung bringen. Glaube kommt zustande, wenn ein Mensch durch Jesus Christus das Angebot Gottes annimmt, seine Schuld, also sein bisheriges Leben zu vergeben und nun in die Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Das ist eine praktische Erfahrung und nicht ein gedanklicher Vorgang. Eine praktische Erfahrung, die, wie ich ganz sicher bin, viele der Anwesenden gemacht haben. Menschen, die dann wissen, wie sich das eigene Leben verändert, wenn diese neue Dimension, die Wirklichkeit Gottes durch Jesus Christus, die entscheidende Wirklichkeit des eigenen Lebens geworden ist. Dieser Vorgang, um es noch einmal zu wiederholen, sprengt unsere Vernunft, ohne ihr zu widersprechen. Menschen, die sich den Glauben an Jesus Christus haben schenken lassen und seine Hand, bildlich gesprochen, ergriffen haben, haben diese Erfahrung gemacht. Durch solche Erfahrung kommt eine persönliche Verbundenheit mit Gott zustande, die ganz anders aussieht als die Gottesahnung, das Gottsuchertum der Humanisten oder die bloße Überlegung, Brüder überm Sternenzelt, muss wohl höchstwahrscheinlich ein lieber Vater wohnen. Der Vater, den man als Christ kennt, wohnt ja nicht nur über dem Sternenzelt, sondern im eigenen Leben, sodass man morgens mit ihm erwachen, tagsüber mit ihm arbeiten und leben und nachts über mit ihm schlafen kann. So ist Glaube zu verstehen. Und an dieser Stelle nun tritt der Absolutheitsanspruch des Jesus Christus auf, denn er hat von sich bezeugt, wie es im Johannesevangelium nachzulesen ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt anders zu Gott als durch mich. Das heißt also, für jeden, der bereit ist, diesen Anspruch ernst zu nehmen, wird deutlich, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Denn er ist der Einzige, der zur Befreiung von unserer Schuld gestorben ist. Eine andere Methode, uns Menschen von unserer Schuld zu erlösen, hat Gott nicht bereitgestellt. Daher ist es müßig, darüber nachzudenken, ob es theoretisch auch noch andere Wege zu Gott hätte geben können, da Gott nun einmal diesen Weg als den einzigen den Menschen anbietet. Wenn das so ist, dann werden Christen wohl den Wunsch haben,
und zwar den brennenden Wunsch und den Auftrag zugleich, dass möglichst viele Menschen Jesus Christus kennenlernen, um auf diesem einzig möglichen Weg erlöst zu werden. Und es entsteht dann die Frage nach der Toleranz in einem ganz anderen Licht, als wir sie eingangs beschrieben haben. Natürlich gibt es Bestrebungen, auch in unserer Zeit, die behaupten, die Christen sollten darauf verzichten, diesen Anspruch des Jesus Christus in der Welt zu vertreten. Manche haben vorgeschlagen, die Christen sollen keine Missionstätigkeit mehr wahrnehmen, weil das hier zu Konflikten mit den Anhängern anderer Religionen führen könnte und intolerant wäre. Ich denke an eine Äußerung, die in Addis Abeba auf der Sitzung des Zentralkomitees des Weltkirchenrates im Jahre 1971 gefallen ist, wo einer der führenden Männer, der Libanese George Khodre, dann erklärte, seit dem Zweiten Weltkrieg sieht sich der Mensch einer Entwicklung zur weltweiten Einheit gegenüber. Für diese Entwicklung stellt die Verschiedenheit der Religionen eines der Haupthindernisse dar. Es erhebt sich die Frage, so meinte er, ob das Christentum andere Religionen ausschließt, wie es bisher weltweit verkündet worden ist. Und man ging dann dazu über, in solchen kirchenpolitischen Lagern ein Moratorium der Missionstätigkeit zu empfehlen, also einen vorübergehenden oder auch endgültigen Stopp, damit die Christen sich nicht unbeliebt machen in der Welt, indem sie weiterhin Jesus Christus so bezeugen, wie er sich selbst bezeugt hat. Ist es intolerant, wenn wir Christen weiterhin das, was das Neue Testament sagt, auch in diesem Punkt verkünden, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass außer durch ihn ein Mensch nicht zu Gott kommen kann? Was heißt denn Toleranz? Und erliegen nicht auch wir als Christen manchmal einem begrifflichen Missverständnis an dieser Stelle, was dann zu einer ganz falschen Inaktivität oder einer ganz falschen Scheu führen würde? Die Frage nach der Toleranz wird in dem eingangs erwähnten Drama Nathan der Weise von Lessing bekanntlich später dann durch die Ringparabel beantwortet. Das wird so dargestellt, dass drei Söhne eines Vaters vor Gericht erscheinen und jeder bringt dort einen Ring. Die Ringe stellen symbolisch diese drei Religionen dar, den Islam, das Judentum und das Christentum. Der Richter wird in die für ihn peinliche Lage gebracht, entscheiden zu müssen, welcher der Ringe echt ist. Und dann kommt er sehr salomonisch zu dem Urteil, der echte Ring vermutlich ging verloren. Und dann kommt scheinbar ein Gedankensprung, denn er fährt fort, ein jeder eifre seiner reinen, von Vorurteilen freien Liebe nach. Das heißt, dass nach der Auffassung Lessings der echte Ring vermutlich verloren ging, das heißt, die Frage nach der Wahrheit sich nicht stellen lässt, eine echte Wahrheit in diesem Sinne gibt es unter den drei erwähnten Religionen nicht und unter anderen auch nicht. Der echte Ring ging vermutlich verloren und das Einzige, was dann noch übrig bleibt, ist ein Wettstreit edler Menschen um die bessere Nächstenliebe. Die Religionen sollen, so wie man es eben heute wieder aufgegriffen hat, darin miteinander wetteifern, wer die beste Entwicklungshilfe leistet, wer das beste soziale Engagement zeigt, wer am meisten tut, um die Hungernden der Welt zu speisen, denn das ist doch anerkennenswerterweise ein Ziel aller guten Menschen. Ist das eine Antwort auf die Frage nach der Toleranz? Sicherlich nicht, wenn wir die Frage nach der Wahrheit bis zu Ende beibehalten. Man kann eben die Toleranz nicht so verstehen, dass sie einen Verzicht auf Wahrheit bedeutet. Wer selbst keine Wahrheit kennt, wie es ja vielen Menschen unserer Zeit leider geht, wer sich selbst über alles im Zweifel ist, der mag dazu neigen, auch anderen das Recht abzusprechen, ihrerseits eine Wahrheit zu bekunden. Wer indessen die Wahrheit in Jesus Christus gefunden hat, der wird die inhaltliche Füllung des Toleranzbegriffes nicht beim Humanismus, sondern beim Neuen Testament suchen. Toleranz im neutestamentlichen Sinne heißt etwas völlig anderes. Sie bedeutet, dass man das, was wahr ist, die Wahrheit, die von Gott her in Jesus Christus kommt, in Liebe verkündet, in Nächsten- und Feindesliebe verkündet und vorlebt. Und dass man darauf verzichtet, auch nur die leisesten Mittel von Gewalt, Druck und dergleichen zu ihrer Durchsetzung anzuwenden. Im Neuen Testament wird berichtet, wie Jesus beispielsweise jenem reichen jungen Mann nahelegte, was Gott von ihm wollte, nämlich Verzicht auf seinen Besitz und Entscheidung, sein Leben Gott zu übergeben. Nachdem der Betreffende aber nicht bereit war, dies zu tun, sondern stattdessen traurig nach Hause ging, ließ Jesus Christus es zu, dass er traurig nach Hause ging. Er hat nicht in intoleranter Weise ihm die Wahrheit zwangsweise übergestülpt. Die Wahrheit, um die es bei Jesus Christus geht, eignet sich auch nicht dazu, mit Mitteln polizeilicher Gewalt oder mit pädagogischen Tricks bei der Erziehung von Jugendlichen oder durch Scheinchristianisierung ganzer Erdteile so in die Praxis umgesetzt zu werden. Wo man das versucht hat, ist es immer misslungen in der Geschichte. Man kann also auch bei den Menschen im eigenen Bekanntenkreis, von denen man betend wünscht, dass sie zu Jesus Christus hinfinden möchten, nichts anderes tun, als in der ganzen Liebe, die Jesus Christus den Seinen schenkt, ihn glaubhaft vorzuleben und dann die freiwillige Entscheidung dem betreffenden Menschen zu überlassen. Jesus war in diesem Sinne tolerant, dass er die Wahrheit Gottes niemals mit Gewalt durchgesetzt hat, dass er die Verbreitung des Irrtums nicht behindert hat. Er ließ sich von seinen Feinden ans Kreuz schlagen, obwohl sie in einem fundamentalen, einem katastrophalen Irrtum befangen waren in diesem Zusammenhang. Toleranz heißt also, für den Christen Verzicht auf Gewalt, Verzicht auf Druck, Verzicht darauf, dass die Christen eine Machtgruppe bilden in der Gesellschaft, die sich dann gegenüber Gewerkschaften oder politischen Parteien und anderen Machtgruppen auch auf der gleichen Ebene der Interessenvertretung durchzusetzen versucht. Es verbietet sich für den Christen, Kreuzzüge zu veranstalten oder gewaltsam andere zu Christen zu stempeln und in christliche Institutionen hineinzupressen, denen der persönliche Glaube an Jesus Christus im Augenblick noch fehlt. Toleranz bedeutet selbstverständlich, dass Christen in einer Gesellschaft dafür eintreten, dass man Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit und all die anderen Freiheiten erhält und fördert, die ja leider überall da verloren gehen, wo intolerante Ideologien die Macht an sich reißen. Eins allerdings kann Toleranz für den an Jesus Glaubenden nicht bedeuten, nämlich einen Verzicht auf Wahrheit. Einen Verzicht darauf, Jesus Christus so zu verkünden, dass der ihn hörende Mensch vor die Entscheidung gestellt wird. Einen Verzicht auf Wahrheit um einer missverstandenen Liebe oder Konfliktvermeidung willen. Der Mensch unserer Tage ist skeptisch gegenüber radikalen Wahrheiten. Der Mensch unserer Tage ist auch jetzt schon skeptischer gegenüber dem Humanismus, auch wenn er in der älteren Generation vielleicht noch nachwirkt, also jener naiven Vorstellung von der Güte des Menschen. Indessen ist solche Skepsis nicht zu verwechseln mit dem Verzicht auf Wahrheit. Gerade die junge Generation ist doch bereit und verdient darin volle Anerkennung und Unterstützung, die Frage nach der Wahrheit radikal kritisch zu stellen und sich nicht auf halbem Wege mit halben Antworten aus zweiter oder dritter Hand zufrieden zu geben. Ein falscher Toleranzbegriff könnte also an dieser Stelle fragenden, ehrlich suchenden Menschen den Weg zur Wahrheit versperren, weil man den Begriff der Wahrheit in seiner biblischen Tiefe nicht mehr zu nennen wagt. Damit lassen Sie uns zum Schluss kommen und das Ganze nur noch kurz zusammenfassen. Die Frage nach der Toleranz hat in der Geschichte eine unselige Rolle gespielt, weil bis zum heutigen Tage intolerante Machtstrukturen die Welt an vielen Stellen beherrschen. Der erfreuliche Fortschritt im Gefolge der Aufklärung, der zur Entstehung des Humanismus und einer Verbreitung des Toleranzgedankens führte, verdient insofern volle Anerkennung und Beherzigung bei denen, die auch heute wieder Abstriche am Toleranzbegriff machen, sobald sie nur die für sie absolut geltende ideologische Wahrheit mit Machtmitteln in der Hand halten. Hinzuzufügen ist eben nur, dass Toleranz die eine Seite jener Medaille ist, deren andere Seite Wahrheit heißt. Nicht die Toleranz kann letztlich den Menschen frei machen, sondern die Wahrheit. Und zwar nicht eine beliebige, abstrakte, also gedankliche Wahrheit, auch nicht eine willkürlich vom einzelnen Menschen durch private Empfindungen gesetzte Wahrheit. Jesus Christus hat bezeugt, dass er die Wahrheit ist und dass diese Wahrheit uns frei machen wird. Das bedeutet, dass ein Mensch, der bereit ist, Jesus Christus ganzheitlich zu begegnen, der also bereit ist, nicht nur gedanklich, nicht nur religiös, nicht nur sittlich-moralisch nach Wahrheit zu suchen, sondern mit allem, was er ist und hat, dass ein solcher Mensch eingeladen ist, all das Gesuchte und sehr viel mehr bei Jesus Christus zu finden. Die Antwort liegt nicht in den gedanklich erreichbaren Ergebnissen, sondern in der Ganzheitlichkeit, in der Totalität unserer Lebensübergabe. Der Glaube an Jesus Christus ist nicht ein Vorrecht der Nobelpreisträger, wenn auch erfreulicherweise auch in dieser Gruppe eine wachsende Anzahl von Männern an Jesus Christus glaubt. Und das überrascht nicht beim heutigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis. Der Glaube an Jesus Christus ist vielmehr allen Menschen offen, jeder Bildungsstufe, jeder gesellschaftlichen Herkunft, jedweder psychologisch-menschlicher Veranlagung, jeder Hautfarbe, jeder religiösen Vorprägung, auf die es ohnehin bei Gott nicht ankommt. Der Glaube an Jesus Christus verlangt im Grunde das, was das Neue Testament die Haltung eines Kindes nennt. Denn wenn es dort heißt, an einer Stelle, dass wer das Reich Gottes betreten möchte, wie ein Kind dort eintreten soll, dann ist damit nicht der Bildungsstand eines Kindes gemeint, also das Fehlen von Informationen und Sachkenntnissen, sondern die Ganzheitlichkeit. Ein Kind weiß, wenn es noch unverbildet ist, noch was es tut. Und wenn ein Kind Vertrauen oder Misstrauen oder Hass oder Freude oder Leid empfindet, so tut es das jeweils mit der Ganzheit seiner Person. In diesem Sinne steht der Weg zum Glauben an Jesus Christus offen, wenn wir bereit sind, ganzheitlich die Kontrolle über uns selbst, die Verfügungsgewalt über das kleine eigene Leben aus der Hand zu geben. Gott wird uns dann sein neues Leben schenken. Und zwar sofort und nicht erst nach unserem Tode. Gott wird dann die Suche nach Wahrheit und das Gottsuchertum insofern beenden, als wir an dem Tage Gott finden und in Jesus Christus die Wahrheit finden, die uns frei macht. Auf dem Boden solcher Erfahrung des Glaubens, auf dem Boden dieses durch Erlösung neu empfangenen Lebens, ist es dann allerdings möglich und sind die Christen aufgerufen, eine Art von Toleranz zu üben, die weit über humanistische Modelle hinausgeht. Sie umfasst die Bereitschaft, den Menschen wirklich zu lieben und nicht nur zu dulden oder zu erdulden, den Menschen zu schätzen als einen, für den Jesus Christus gleichfalls gestorben ist. Der ist bereit, sich für den anderen, für sein Heil und sein Wohlergehen einzusetzen. Aus der Liebe Gottes heraus, weil die Wahrheit, die Jesus Christus bringt, eine Wahrheit ist, die nicht auf Liebe verzichtet, sondern weil Gott in Jesus Christus die Liebe ist, die den Menschen zu sich selbst bringt. Der Sinn unseres Lebens findet sich an der Stelle, wo wir durch Jesus Christus der Wirklichkeit begegnen, wo wir durch Jesus Christus den Zugang zu Gott finden und zu seiner Welt, und auf diese Weise in der Gemeinschaft mit ihm erfährt ein erlöster Mensch dann den Sinn seines Daseins und den Sinn des Menschseins überhaupt.